nüchternen Unterweisung sind die richtige Medizin für jemanden, der an einem solchen Fieber leidet. Und für jemanden, der von der Sonne verbrannt wurde, sind sie wie ein kühlendes Wasser. Erläuterung. Der Körper der bedingten Seele ist voll von schmutzigen Dingen, Knochen, Blut, Urin, Kot und so weiter. Trotzdem glauben selbst die intelligentesten Menschen in der materiellen Welt, sie seien diese Kombination von Blut, Knochen, Urin und Kot. Wenn dem so wäre, warum kann man dann mit diesen Bestandteilen, die so leicht erhältlich sind, keine anderen intelligenten Menschen herstellen? Die ganze Welt ist von der körperlichen Auffassung des Lebens gefangen und treibt einer höllischen Situation entgegen, in der kein edler Mensch mehr leben kann. Die Unterweisungen, die Yada Bharat, König Rahugana, gab, sind sehr wertvoll. Sie sind wie eine Medizin, die einen von den Auswirkungen eines Schlangenbisses bewahren kann. Die vedischen Unterweisungen sind wie Nektar und kühles Wasser für jemanden, der unter sengender Hitze leidet. Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nittinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskachyare Sthaline Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare O bester der Brahmanas, mein Körper ist voll von schmutzigen Dingen und meine Sicht ist von der Schlange des Stolzes gebissen worden. Aufgrund meiner materiellen Auffassung bin ich erkrankt, aber deine nektarnen Unterweisungen sind die richtige Medizin für jemanden, der an einem solchen Fieber leidet. Und für jemanden, der von der Sonne verbrannt wurde, sind sie wie kühlendes Wasser. Wir leiden in der materiellen Welt unter Viparyaya Smriti. Das heißt, dass wir den zeitweiligen materiellen Körper mit dem ewigen Selbst identifizieren. Und aus dieser umgekehrten Vorstellung, dieser verkehrten Vorstellung, entwickelt sich Furcht um unsere Zukunft und um unsere bequeme Situation in der materiellen Welt. Im Grunde genommen, so haben verschiedene Psychologen herausgefunden, ist der ganze Anhaltspunkt oder der ganze Motor des menschlichen Handelns eine Art, um zu versuchen, die Furcht vor dem Tod zu überwinden. Aus Angst vor mir, so sagt Krishna, bläst der Wind. Aus Krishna in Form dieser alles verschlingenden Zeit ist er immer damit beschäftigt, uns den bedingten Seelen, die vergessen haben, dass wir ewige Seele sind, Furcht einzutreiben. Wir essen aus Angst, dass wir, also erstmal aus einem Hunger heraus, also wenn wir keinen Hunger haben, dann aus Angst, dass wir Hunger bekommen. Kennt ihr das? Wir kaufen uns ein Haus, damit wir aus Angst, weil wir nicht das Gefühl haben, sicher untergebracht zu werden. Wir verteidigen uns vor den bösen Worten anderer oder vor unseren anderen Feinden aus Angst, dass wir untergehen. Und wir machen zeitweilige Arrangierungen in einer zeitweiligen Welt aus Angst, dass wir vergehen werden. Solange wir die bedingte Seele nicht den Geist kontrollieren können und ihn reinigen können, sodass wir nicht mehr unter der falschen Auffassung des Lebens leiden, werden wir voller Angst sein. Du kannst ein ganzes Königreich, wie soll ich mich ausdrücken, erwerben. Du kannst in die größte Position, die man sich nur vorstellen kann, erhoben werden. Doch die Angst vor der Schlange des Todes vor der Schlange des Versagens oder des Unterganges wird dich weiterhin vorantreiben auf deiner unvollendeten Jagd. Das Jaiva Heto Prayate Kovido Nalapyate Yadramatang heißt es in Bhagavatam, dass ein wahrhaft intelligenter Mensch sucht deswegen nicht nach materiellem Glück, was sich auch auf den höheren wie auch den niedrigen Planetensystemen erlangen lässt, sondern ist nur daran interessiert, Krishna-Bewusstsein zu erreichen. Etwas, was sich nicht auf der Reise durch materielle Universum erlangen lässt. Wer Zuflucht findet bei den Lotusfüßen des Herrn, kann wirklich Abhaya werden. Abhaya Chadanada Vindade Vajahure Mana Sinanda Nandana. Wer Zuflucht findet bei den Lotusfüßen des Herrn, er bekommt Abhaya. Govindadas sagt, ich bin gereist durch verschiedenste Lebensformen. Mal war ich reich, mal war ich arm. Aber was ist das Glück, was ich erlangt habe? Shapala Sukala Balagile, es ist wie das Tropfen Wasser in einer Wüste. Er sagt, das Leben, was ich hier führe in der materiellen Welt, ist so wie ein Blatt, ein zweiter Tropfen, ein Tropfen auf einem Lotusblatt, was jeden Augenblick runterfallen kann. Für jemanden, der es schafft, so sagt Krishna in der Bhagavad Gita, seinen Geist zu kontrollieren und Krishna hereinzulassen, für solch einen Menschen ist die Überseele bereits erreicht. Krishna existiert mit uns zusammen in der in unserem spirituellen Herzen, das heißt auf der spirituellen Ebene in unserem Herzen. Shri Krishna, wir jedoch existieren im materiellen Herzen. Das heißt, wir sind immer in der materiellen Ebene des Herzens, voller Angst, voller Begierden, voller Sehnsüchte, etwas, was wir noch brauchen, um unseren Zustand in der materiellen Welt zu verbessern, zu erreichen, und so weiter und so fort. Wer den Geist jedoch kontrollieren kann, der hat die Überseele erreicht. Kennt ihr diesen wichtigen Schluck aus der Bhagavad Gita? Wer den Geist kontrollieren kann, kann die Überseele erreicht. Solch ein Gottgeweihter ist nicht mehr von dem Glück und dem Leid der materiellen Welt betroffen. Er kann tatsächlich Krishnas Unterweisung befolgen. Matra Sparsha Stukontea Shitoshna Sukadukada. Das heißt, dass man das Kommen und Gehen von Glück und Leid in dieser materiellen Welt tolerieren sollte, so wie man das Kommen und Gehen von Sommer und Winter toleriert. Nicht, er ist nicht gestört. Doch ein Mensch, der sich identifiziert mit diesem materiellen Körper, der unter dem Viparya Yasmiti leidet, der nicht versteht, dass er ewig ist, sondern dieser Körper, der voller, wie heißt es hier, voller schmutzigen Dinge ist. Er wird immer wieder voller Unzufriedenheit und Furcht in deinem Leben sein. Wir haben große Beispiele von Devotees, die trotz äußeren physischen Leides Krishna erreicht hatten. Zum Beispiel Haridas Thakur, der über 24 Marktplätze gepeitscht wurde, mit schweren Peitschenhieben, absolut unerträglicher Schmerz, der aber mit Krishna zusammen war, weil er den heiligen Namen des Herrn chantete. Irgendwann sagten ihm die Wächter: Wir sind vom Kazi dazu beauftragt worden, dir das Leben zu nehmen, aber du zeigst keinerlei Anzeichen des leichten physischen Unwohlseins. Du tanzt hier einfach. Was denkst du dir dabei? Wir werden ins Gefängnis geworfen. Das ist sehr selbstsüchtig. Auch sagte Haridas Thakur, wenn ich euch, also das war mir jetzt nicht ein Anliegen, und ist in Samadhi gefallen. Er hat sein äußeres Bewusstsein verloren und ist niedergestürzt auf den Boden. Die ungebildeten Wächter dachten selbstverständlich, jetzt ist er gestorben. Aber als sie ihn heben wollten und seinen vermeintlich toten Körper in die Ganges werfen wollten, da konnten sie ihn nicht von der Stelle berühren. In Samadhi erreicht der Devotee eine Verbindung mit dem Herrn, die sich auch so äußern kann, dass er an den Kräften des Herrn teilnimmt. Als Dhruva Maharaj Samadhi erreichte und Gottesbewusstsein erlangte, so wisst ihr, da wurde die Erde runtergedrückt, weil er den Füllen des Herrn teilhatte, war mit dem Herrn verbunden. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen: Wenn ich mit dem Flugzeug gut verbunden bin, also drin sitze, dann bekomme ich die gleiche Geschwindigkeit wie das Flugzeug, 711 Stundenkilometer. Eine Geschwindigkeit, die ich unmöglich durch eigene Körperkraft erreichen könnte. So ist auch jemand, der in Samadhi verbunden ist mit dem Höchsten, bekommt teilweise ähnliche Eigenschaften, also in der Schwere. Er wird sehr schwer. Und so konnten sie ihn nicht bewegen, genauso wie man den Mount Everest bewegen kann. Da merken sie, da ist etwas, nicht etwas Besonderes vor. Erst nach einiger Zeit dann gelang es ihm, den vermeintlich Toten zu bewegen. So, dieses Zusammensein mit Krishna, auch in Leid, ist ein wichtiges Ziel des Devotees. Denn er möchte und er kann es erreichen, in dem Augenblick, wo seine Vision, seine Sicht klar geworden ist und er weiß, dass er eine ewige Seele ist, ein Teil und Teilchen von Krishna. Krishna-Bewusstsein, so sagt Srila Prabhupada, bedeutet klares Bewusstsein. Genau wie ein wolkenloser Himmel, oder genauso wie man in einem wolkenlosen Himmel sehr leicht die Sonne sehen kann, die nicht verdeckt ist von Wolken, so ist es sehr leicht möglich, in einem unbewölkten Bewusstsein den Herrn des Herzens zu erkennen oder Krishna zu erkennen. Wenn das Bewusstsein jedoch bewölkt ist, ist es nicht möglich, Krishna zu erkennen und eine klare Sicht zu haben. Unsere Sicht wird immer wieder verunreinigt durch verschiedene materielle Wünsche. Ich möchte euch hierzu eine sehr instruktive Geschichte erzählen von Yudhishthira Maharaj. Astarada Prabhu sprach da darüber an einem Morgen und ich fand es sehr nice. Also es ist genau der Punkt, den wir gerade diskutieren. Yudhishthira war... Kennt ihr die Episode aus dem Mahabharata, das Yaksha Prashna, wo Dharmaraj dem Yudhishthira zuerst in einer verdeckten Form erscheint und ihm Fragen stellt. Das stimmt ja nicht, das ist so bekannt. Als die Pandavas im Wald waren, wurden sie sehr durstig und sie gingen zu einem See, um Wasser zu trinken. Sie gingen nacheinander, erst der Jüngste, dann der Zweitälteste, der Älteste. Doch so wie sie ankamen am Wald, am See, hörten sie eine Stimme: Halt, dieser See gehört mir. Bevor du von dem Wasser trinkst, musst du einige Fragen beantworten. Und als nun der jüngste Pandava, der zuerst ging, entweder Nakula oder Sahadev, dorthin ging und die Stimme hörte und niemanden sah, der die Frage stellte, da war er nicht geneigt, irgendwie jetzt weiter noch die Zeit zu vergeuden, sondern trank und fiel auf der Stelle tot um. Dann kam der zweitjüngste, der zweitälteste Pandava, fand seinen toten Bruder vor und wollte zunächst einmal trinken und dann zu den anderen laufen und ihnen das die Heeresbotschaft übermitteln, aber als er dann trinken wollte, hörte er die gleiche Stimme und missachtete sie wieder und fiel auch tot um. Das ist der Hintergrund. So, alle starben auf diese Weise, bis auf den weisen Yudhishthira, den fünften der Pandavas. Und Yudhishthira wurde dann, er kam auch zum See, sah seine toten Brüder und der Yaksha stellte ihm dann Fragen, dem der See gehörte. Er sagte: Du kannst trinken, aber erst wenn du die Fragen beantwortet hast. Und Yudhishthira gab dann viele, viele Antworten auf viele Fragen. Zum Beispiel auf die Frage: Was muss ein Mensch aufgeben, um liebenswürdig zu werden? Da sagte er: Stolz. Oder: Was ist zahlreicher als die Grashalme am Boden? Da sagte er: Materielle Wünsche. Und so gab er viele sehr weise und sehr knappe Antworten, bis ihm die Frage gestellt wurde: Und was ist das Wundersamste in dieser Welt? Wer weiß die Antwort auf diese Frage? Ich glaube, Madana Manohara weiß die Antwort auf diese Frage. Laut. Genau. Der unsichtbare Fragensteller offenbarte sich danach und sagte: Ich bin so zufrieden mit dir. Bitte, du kannst von mir haben, was du willst. Tja, sagte Yudhishthira: Mach das, mein Bruder, Sahadev leben kann. Der Yaksha sagt: Du kannst einen Bruder von dir ins Leben zurückrufen. Ja, sagt er, Yudhishthira, dann will ich, dass der Jüngste, es war Sahadev oder Nakula, ich kann es jetzt nicht genau mehr erinnern, ins Leben zurückkommen. Was, sagte der Yaksha? Der ist doch gar nicht von deiner eigenen Mutter. Der kommt von der zweiten Frau deines Vaters, Matri, aber nicht von Kunti, deiner Mutter, mit der Arjuna, Bhishma und eben du gezeugt wurdest. Wieso willst du denn einen Stiefbruder? Eben deswegen, weil ich, Kunti, ein Sohn von Kunti lebt bereits, das bin ich. Es soll auch ein Sohn von Matri leben. Ja, scheiße, du bist so nobel. Jetzt können alle leben. Und daraufhin erwachten alle wieder zum Leben zurück. Und dann sagte der Yaksha: Ich bin so zufrieden. Er hatte kupferfarbene Haare, Augen wie glühende Kohlen. Ich bin so zufrieden, sagte er, dass du dir jetzt wünschen kannst, was immer du willst. Ja, sagte Yudhishthira, und diese Frage ist ganz, ganz wichtig. Was er jetzt sagt, da kann man jetzt einfach nicht unaufmerksam sein, das muss man verstehen. Der weiseste Mensch seiner Zeit, ein reiner Gottgeweihter, kriegt einen Wunsch. Was will er wohl haben? Stellt euch mal vor, ihr würdet einen Wunsch erfüllt kriegen. Samkriya, du kannst dir wünschen, was du willst. Man müsste wirklich nachdenken erstmal, finde ich, oder? Du weißt die Antwort schon, aber hast du sie wirklich im Herzen?
Die Antwort war nicht mehr, das heißt, dass du ungefähr
bist. Genau, wir brauchen das ja nicht im Privaten. So, das ist ja eine öffentliche Vorlesung. Die Sache ist, Judhishthira sagte, mach, dass ich siegreich bin über meine 6 Feinde. Und dachte natürlich der Yaksha, er meinte, Duryodhan, Karna, Ashwatthama, all diese machtvollen Krieger, die das Königreich weggestohlen hatten, weggenommen hatten und usurpierten. Aber Yudhishthira Maharaj dachte, nein, die 6 Feinde sind drin. Zorn, Lust, Gier, Neid, Illusion, Verrücktheit. Denn das sind die Feinde, die uns daran hindern, Krishna zu sehen. Das sind die, wo unser Geist immer in Anspruch genommen wird, sodass wir nicht den Geist kontrollieren können und somit Krishna nicht erreichen können. Ach, sagte der Yaksha, das warst du mich. Das hast du doch schon, diese 6 Feinde erreicht. Was willst du dann? Und die zweite Frage, die Yudhishthira, das zählt nicht, das hast du schon. Die zweite Frage, die er stellte, war die erste, die war schon erfüllt, war, mach, dass meine Aufmerksamkeit immer zu Krishna gehen kann. Das stellte der weiseste Mann seiner Zeit, der Yudhishthira. Denn das ist actually der ganze Punkt. Wir wollen mit Krishna zusammen sein und es ist nur möglich, wenn der Geist und die Sinne kontrolliert sind. Nur dann möchte. Wenn wir siegreich sein wollen, wenn wir unser materielles Dilemma lösen möchten, müssen wir es schaffen, den Geist zu läutern. In einem Kapitel, vor diesem Kapitel, ist ein sehr schöner Text drin, den ich euch sehr gerne jetzt vorlesen möchte. Es ist im 5. Kanto, Kapitel 11. Überhaupt möchte ich euch empfehlen, als Lesetipp für eure Lesezeit, die ihr habt, 5. Kanto, Kapitel 11 zu lesen. Es sind wunderbare Unterweisungen darin enthalten, wie man den Geist tatsächlich zügeln kann. Es ist sehr stimulierend, dieses Kapitel zu lesen. Hier im Text 8 des 11. Kapitels erklärt Yadavarat, wie die Sicht klar wird, wenn der Geist kontrolliert ist. Wenn der Geist des Lebewesens völlig von der Sinnenbefriedigung der materiellen Welt in Anspruch genommen wird, verursacht er das bedingte Leben und das Leiden innerhalb der materiellen Gegebenheiten. Gibt der Geist jedoch seine Anhaftung an materiellen Genuss auf, wird er zur Ursache der Befreiung. Wenn die Flamme in einer Lampe den Docht nicht richtig verbrennt, wird die Lampe geschwärzt. Erinnert euch an diese Kerosinlampen in Indien, wo der Docht nicht richtig liegt und das Glas dann vom Ruß geschwärzt ist. Aber wenn sie mit Ghee gefüllt ist und richtig brennt, gibt sie ein helles Licht, die Lampe. Wenn in ähnlicher Weise der Geist in materielle Sinnenbefriedigung vertieft ist, verursacht er Leiden. Und wenn er von materieller Sinnenbefriedigung losgelöst ist, bringt er die ursprüngliche Helligkeit des Krishna-Bewusstseins hervor. Prabhupada sagt dazu in seiner Erläuterung, was es bedeutet, den Geist richtig einzustellen und den Geist richtig zu kontrollieren und auf das Richtige zu richten. Man sollte den Geist vollständig mit Krishna-bewussten Tätigkeiten beschäftigen. Dann wird er die Ursache für unsere Befreiung sein und wir können nach Hause zu Gott zurückkehren. Wenn wir den Geist jedoch weiterhin mit materiellen Tätigkeiten der Sinnenbefriedigung beschäftigen, wird er die Ursache für dauernde Bindung sein und uns in der materiellen Welt in verschiedenen Körpern gefangen halten, wo wir die Folgen auf unsere Handlung erleiden müssen. So, den Geist klar zu bekommen, darüber möchte ich jetzt sprechen. Und jetzt will ich euch in ein Paradoxikum verstricken. Wir brauchen aber ein bisschen jetzt die Intelligenzfakultät in eurem menschlichen Dasein. Man kann, so heißt es in der Gita, Krishna nicht erlangen, wenn man nicht den Geist kontrolliert. Man kann aber den Geist nur kontrollieren, wenn man an Krishna denkt. Krishna Surya Sama Maya Haya Andakar. Anda heißt Dunkelheit. Yahan Krishna Tahanahi Mayara Adhikara. Jetzt mal dann machen, finde ich jeden Tag. Das heißt, Krishna ist wie die Sonne und Maya ist wie die Dunkelheit. Was willst du machen, wenn du Dunkelheit hast? Willst du mit einem kleinen Streichholz kommen und den Streichholz anzünden, dann denken die ganze Dunkelheit der Nacht ist weg? Nein. Man braucht schon die Sonne. Wo die Sonne, Krishna-Sonne ist, dort ist Maya nicht. So die Illusion im Geist, die wir haben, kann nur mit Krishna vertrieben werden. Aber wir können nur Krishna haben, wenn wir den Geist kontrollieren. Was machen wir jetzt? Können wir jetzt auf Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, weil das ein Paradoxikum ist? Versteht ihr die Problematik, die sich hier ergibt? Also ist es keine Problematik, aber jetzt den scheinbaren Widerspruch. Du kannst nur an Krishna denken, wenn du den Geist kontrollierst. Du kannst aber nur den Geist kontrollieren, wenn du mit Krishna zusammen bist, wenn du an Krishna denkst. Was sagt Ramprias? Wie rettet er die Situation? Ein bisschen können wir es ja. Dann kriegen wir ein bisschen was von Krishna, damit wir den Geist ein bisschen mehr kontrollieren können. Das, ja, ich habe übersetzt, was Ramprias gesagt hat. Also wiederholt ins Mikrofon. Du bist hier da. Achso, Shakshus will uns einen Tipp geben. Das habe ich eben wiederholt für dich. Ein bisschen können wir den Geist ja kontrollieren, sagt Ramprias. Dann werden wir ein bisschen Krishna bewusst. Und wir kriegen wieder ein bisschen mehr Krishna, dann geht es wieder ein bisschen besser mit dem Geist. Ramprias hat sich entschieden für den allmählichen Vorgang. Der bibelfeste Shakshu hat sogar einen Spruch, also Bibel, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Prabhupada hat ihn ja wiederholt. Was? Und jetzt hat er sogar auf Sanskrit, der Bhagavad Gita feste Shakshu, sagt, in dem Maße, wie du dich Krishna hingibst, in dem Maße offenbart er sich. Das wollen wir ihn erstmal über. Also es ist in allen religiösen Traditionen wohl bewandert. Wir haben gestern auf der Farm eine interessante Morgendiskussion geführt. Und ich möchte euch gerne Anteil nehmen lassen an dieser Diskussion. Es geht ja letztendlich um den Wunsch. Will ich tatsächlich Krishna oder will ich andere Dinge, die vielleicht sich indirekt noch mit dem Krishna-Bewusstsein verbinden lassen? Das ist ja der Knackpunkt der ganzen Sache. Das Lebewesen hat eine Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit zu wünschen. Alles andere, also die Tätigkeiten zum Beispiel, sind ja unter der Kontrolle der materiellen Natur, werden ausgeführt. Nicht? Wir stehen fest unter der Kontrolle der materiellen Natur. Auch unsere Gedanken sind zum Teil sind durch die Sanskaras bedingt. Sanskaras heißt vorangegangene, wie soll ich mich ausdrücken, Eindrücke, die gemacht wurden, entweder in diesem oder im vorangegangenen Leben. Zum Beispiel unsere Natur. Gestern habe ich mit einem niederbayerischen Menschen gesprochen und gefragt, was hältst du vom modernen Theater? Ich überhaupt nicht verstehen, hat er gesagt. Ist niederbayerisch, da ist das nicht so verständlich, diese Sachen. Ne? Nicht Harry Mucker. Harry Mucker ist nicht niederbayerisch, der ist transzendental. Wir haben bestimmte, versteht ihr? Bestimmte. Der Norddeutsche kann nur über Ostfriesenwitze lachen, während der Inder nur über Witze aus Orissa lachen kann. Nicht? Wir alle haben bestimmte Bedingtheiten. Unser Geist ist bedingt. Man nennt diese Bedingtheiten Bija. Die sind Dinge, die in Samenform noch im Geist, karmische Reaktionen, die in Samenform da sind, nämlich Wünsche, die noch nicht manifestiert sind. Wir haben das. Manchmal, wenn ihr zum Horoskop gehen würdet, würden sie sagen, du gehst vom 25. bis 30. Lebensjahr durch eine schwierige Phase. Dein Brahmachari-Leben ist sehr gefährdet dann. Das kann auch ein Biologe einer sagen. Da braucht man kein Horoskop zu haben. Nicht? Aber ich will nur sagen, das ist, wo manche, die wohl nicht dann, natürlich ist es schwierig, aber es ist auch schwierig, verheiratet zu sein. Da geht die Schwierigkeit erst los. Das ist nicht unbedingt die Lösung. So, der Punkt, worum es mir geht, ist halt, jetzt kommen wir nämlich hier in ein Sommerthema hinein, was ein ganzes Thema für sich bilden könnte. Es geht um den Punkt des Wunsches. Und manche unserer Wünsche sind schon konditioniert. Versteht ihr? Das liegt schon da. Vom 25. bis 30. hast du Schwierigkeiten in deinem Brahmachari-Leben, wenn du dich aufpasst und Krishna bewusst bist. Das ist schon da, das ist doch klar. Solange wir einen physischen Körper haben. So, die Frage des Wunsches ist jetzt, wie können wir uns, wenn auch das unter Gesetzen steht, karmischen Dingen, wie können wir frei uns Krishna wünschen? Versteht ihr? Nicht ganz. Okay, da fordert mich auf, mit einem Blick das noch klarer zu machen. Seht, Wünsche sind zum Beispiel auch unser Karma, sind Karma. Das ist eine nicht manifestierte Form des Karmas, die so langsam in den Bereich der Denken, also die so langsam in den Bereich der Tätigkeiten reingeht. Nicht? So, wie können wir die Wünsche kontrollieren, wenn nach dir unter der Gesetzmäßigkeit der materiellen Natur stehen? Die Sache ist so, wir haben immer als ewige Seele die Möglichkeit, uns frei zu entscheiden. Bei denjenigen, die mehr bedeckt sind von Unwissenheit und Leidenschaft, ist diese Möglichkeit stärker reduziert. Bei denjenigen, die mehr in Sattva-Gun sind, das heißt in Tugend, die ihren Geist und ihre Sinne besser kontrollieren können, ist diese Freiheit größer manifestiert. In der Erscheinungsweise der Tugend zu sein, bedeutet, dass man die größtmöglichste Chance hat, die Freiheit der Seele auszunutzen. Wenn du in Unwissenheit und Leidenschaft bist, ist man einfach stärker gebunden. Deswegen ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins, Prabhupada sagt, in Unwissenheit und Leidenschaft kann man sehr schwierig Krishna-bewusst werden. Man muss zumindest auf die Ebene der Tugend kommen, sonst ist es einfach nicht möglich, weil wir sonst nicht richtig wünschen können. Unser freier Wille, um den es eigentlich geht, das ist die ganze Sache. Krishna-Bewusstsein kann nur durch diesen Wunsch, Krishna zu erlangen, erreicht werden. Den Satz verloren. Ihr wisst, worum es geht. Wir müssen auf diese Ebene kommen, denn sonst können wir diesen Wunsch eben nicht. So kommen wir nicht so frei an diesen Wunsch ran. Es sei denn, wir leiden so stark, dass wir einfach merken. Aber auch dann können wir dieses Leid, was man erfährt, wenn man zu sehr gelitten hat, zu sehr von Unwissenheit und Leidenschaft getreten wurde, man kann diesen Entschluss nicht für lange Zeit beibehalten. Wie oft ist es so, dass man sich vorgenommen hat, dass sich bedingte Seelen vorgenommen haben, mit dem Alkohol aufzuhören, wenn sie sich fast in die Alkoholvergiftung reingetrunken haben, aber nach einer Woche waren sie schon munter wieder in der Trinkhalle. So kann in Unwissenheit. Es geht um diesen Wunsch. Dieser Wunsch nun, Prabhus, und das ist ganz wichtig, den kann man erlangen durch die Gemeinschaft mit Devotees, die diesen Wunsch haben. Wir müssen unseren spirituellen Meister bitten, um diesen Wunsch Krishna zu erlangen. Namashrestam Manumapi Sachiputra Matasvarupam Rupam Tasyagam Urupurim Madurim Gostavatim Radhakundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurun Tannatosi. Bedeutet: Ich bedanke mich bei meinem spirituellen Meister, der mir den Mantra gegeben hat, den Gayatri Mantra, der mir die Lehren von Rup und Sanatan gegeben hat. Nektar der Hingabe, wo wären wir ohne Nektar der Hingabe, Nektar der Unterweisung. Und von dem ich irgendwie den Wunsch gekriegt habe, tief drin, die Lotusfüße Krishnas zu erlangen. Dieser Wunsch kann mit anderen Worten gegeben werden durch die Gemeinschaft mit einem reinen Gottgeweihten. Sehr wichtig. Sonst ist dieser Wunsch immer festgehalten und abgelenkt in eine falsche Richtung, wo wir gebunden sind im materiellen Dasein. So, diesen Wunsch nach Krishna, der ist die Grundlage für ein Zusammensein mit Krishna. Wir sagten, der Geist kann kontrolliert werden, wenn die Überseele oder wenn Krishna erreicht ist, ja? Wie erreichst du Krishna? Chanten, durch Chanten, ja? Wenn man mit Aufmerksamkeit im Krishna-Buch liest, spürt man auch sich sehr Krishna bewusst. Wenn man ihm dient, Krishna dient, auf Sankirtan, das ist die Buchverteilung, kann man sehr leicht Krishna bewusst werden. Aber all diese Tätigkeiten, den heiligen Namen zu chanten, über Krishna zu lesen, ist nur möglich, wenn wir den Wunsch haben tatsächlich. Dann werden wir schnell fündig werden, Krishna-fündig, wenn man so will. Kennt ihr das, wenn man liest? So als Pflichtübung, ich muss ja eine Stunde lesen, sonst werde ich nicht Brahmen eingeweiht, oder es gibt nichts zu essen. In der Gemeinschaft mit Gott geweiht. Habe ich doch, warum muss ich das denn jetzt lesen? Werden einem die Möglichkeit gegeben, auf 9 verschiedene Arten Hingebung. Ach, das ist doch schon wieder viel zu kompliziert. 9 verschiedene Arten hingebungsvollen Dienst. Ich mache nur 1, was ich halt aufgetragen habe. Jetzt das Lesen. Warum kann ich nicht was anderes lesen? Immer das. Immer Prabhupads Bücher. Nein, so geht es nicht. Wir müssen den Wunsch haben, wenn wir lesen, bitte offenbare dich, Krishna. Kennt ihr das? Auch auf Sankirtan, wenn man das nur als eine Pflichtausübung tut und nicht sagt, ich will jetzt bedingte Seelen mit Krishna verbinden. Ich habe Harinamananda gefragt in Zürich, sag mir in einem Satz, was deine, jetzt nach all den Jahren deine Verwirklichung von Sankirtan ist. Ja, Maharaj, wenn du mir die Gelegenheit gibst zu sprechen. Man muss rausgehen und bedingte Seelen mit Krishna verbinden. Das muss das Motiv sein. Dann ist man inspiriert. Sonst nicht. Ein guter Punkt, oder? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Krishna, es geht um Krishna. Wie heißen die Bewegung für Krishna-Bewusstsein nebenbei gesagt? Schön, das war immer wieder zu hören in dieser ungeschminkten Einfachheit, nicht? So, nicht nebenbei gesagt, sondern hauptsächlich gesagt. So, dieser Wunsch ist sehr wichtig. Und diesen Wunsch bekommen wir von unserem spirituellen Meister. Den können wir nur da kriegen. oder wenn wir Gemeinschaft pflegen mit und auch nicht oder, also auf alle Fälle immer über den Spiritual Meister, und auch wenn wir mit Devotees Gemeinschaft pflegen, die von diesem Wunsch beseelt sind. Das ist wichtig. Diese Kripa Shakti, diese Barmherzigkeitskraft des Herrn, ist mit den Gottgeweihten. Und wenn man muss zu den Gottgeweihten gehen und kriegt das, diese Wunsch, die Barmherzigkeit ist tatsächlich, dass wir uns Krishna wirklich wünschen. Krishna wünschen heißt, dass wir ihn, dass wir ein bisschen Liebe zu Krishna haben oder zumindest Zuneigung zu Krishna, sonst geht es nicht. Wenn wir diesen Wunsch haben nach Krishna oder diese Zuneigung zu Krishna, sind wir auch sehr leicht fähig zu einem Punkt, der uns für unseren Dienst als Prediger unabweichlich ist, nämlich Mitleid mit den gefallenen Seelen. Wer Krishna bewusst ist in einem größeren Maße, hat sofort und leicht Mitleid mit den gefallenen Seelen. Astrada Prabhu sprach von Maria Antoinette. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Maria Antoinette ist doch dieses... Ist es eigentlich eine historische Persönlichkeit? Oder ist sie nur, taucht sie nur bei Shakespeare auf? Wer weiß das? Historische Persönlichkeit. Aber kam sie auch bei Shakespeare vor, oder? Oder gar nicht. Die wurde doch geschlachtet. War das nicht die, die geköpft wurde? Nein? Ich glaube schon. Ach so, Maria Stuart wurde geköpft. Und die war Shakespeare. Ja? Shakespeare hat auch über sie geschrieben. Jetzt haben wir es klar. Sie war auch eine historische Persönlichkeit. Genau, da gab es irgendwas Intrigen mit dem Königshaus, schmutzige Politics. So, Maria Antoinette war auch so eine Prinzessin oder Königin, irgendwas Adliges, und ließ sich das Leben, sie hielt also Festivals in ihrem Schloss, aber die Leute drumherum hungerten. Und das wurde sehr, sehr schlimm. Die Bevölkerung, also so viel erinnere ich auch noch aus der Geschichte, also ich weiß nicht mehr, ob es Shakespeare war oder was, aber die Bevölkerung war nahe an einem Aufstand aufgrund von Hunger. Und endlich kam es zu den Ohren von Maria Antoinette, die da also die Chefin war von diesem Landstrich. Und es wurde ihr gesagt, ihr könnt jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben hier mit diesen rauschenden Festen. Die Leute haben kein Brot. Ja, sagte Maria Antoinette, dann sollen sie doch Kuchen essen. Kuchen essen. Ja, wenn da kein Brot ist, ist auch kein Kuchen da. Dann ist erst recht kein Kuchen da. Nicht? So diese Art von Mitleid, das ist keine richtige Mitleid, das ist einfach Ignoranz, Illusion. So, wir können nicht, auch, das ist auch beim Predigen so, wenn du dich vor Leute hinsetzt, zählt nicht so sehr dein Wissen in dem Augenblick. Wenn du das Herz von Menschen bewegen willst, dann musst du selber überzeugt sein von dem, was du sagst. Dann geht etwas Feineres in der Vermittlung, als nur die Worte vermitteln können, in das Herz des Zuhörers und bewegt ihn, sein Leben zu verändern. Das ist bei jeder Tätigkeit der Vermittlung des Krishna-Bewusstseins. Das wollen die Leute haben, unsere Überzeugung. Nichts anderes. Deswegen, hier ist ein sehr extremes Beispiel, hat ein Devotee in Südindien einmal, der konnte nicht sprechen und war auch taubstumm, das heißt, man kann nicht sprechen und nicht hören. Und er hat Bücher verteilt mit einem Zettel, den er den Leuten vorgehalten hat, bitte, nehmen Sie das mal in Ruhe mit nach Hause und lesen Sie es dort in Ruhe durch. Da haben sie gefragt, auf den Zettel zurückgefragt, warum? Da hat er seine Gründe aufgeschrieben, nämlich je nach Person. Und der hat sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch Bücher verteilt, ich hörte das vor 2 Jahren, aber damals hatte er sehr, sehr viele Bücher verteilt. Das ist, was die Leute wollen. Das ist die Shakti. So, wir können uns zusammenfassend die Aussage dieser Vorlesung in einen kleinen zusammenzufassen, sodass wir haben, also dass wir das in einer kondensierten Form haben. Wir müssen den Geist kontrollieren, um Krishna zu erlangen. Wir können den Geist jedoch nur kontrollieren durch Krishna. Also wenn wir Krishna im Geist haben, Krishna im Geist können wir haben, wenn wir den Wunsch haben, den Herrn zu erlangen, und dieser Wunsch kann erlangt werden, durch indem wir zu den Gottgeweihten gehen und das von ihm wollen. So können wir unser Dasein sehr leicht läutern. Unser ganzes Problem ist einfach nur eine verruste Sicht, wenn wir das jetzt mal so einfach in der Bhagavatam-Sprache ausdrücken wollen. Nicht? Ja. Unser Geist ist nicht transparent und nicht klar, sondern ist verrußt durch den, wie sagt man, der Geist liegt nicht richtig in der Fassung drin. So, Hare Krishna. Ich möchte euch hier dann möchte ich jetzt zu einem Ende kommen, sehen, ob ihr noch Fragen zum Thema habt, ob euch noch etwas bewegt dazu. Mal dann Namanohara Prabhu. Ja, das ist richtig. Ja. In Krishnas Dienst steht. Das ist eine sehr gute Frage. Es wurde zitiert, dass man zumindest auf die Erscheinungsweise der Tugend kommen muss, um hingebungsvollen Dienst auszuführen. Das ist eine Aussage aus dem ersten Kanto. Ich habe, wenn sie euch interessiert, wo sie ist, ich habe sie jetzt nicht hier, aber in meinen Unterlagen. Wie ist es jetzt jedoch für ein Vaishya und Sudra, die mehr von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, also im Falle des Vaishyas und des Sudras, von der Unwissenheit mehr dominiert wird, und man hat ja diese Naturen, muss er erstmal diese Natur sozusagen verändern, indem er auf die Erscheinungsweise der Tugend kommt, oder wie ist es? Prabhupada erläutert, dass man von jeder Erscheinungsweise aus, also Unwissenheit und Leidenschaft, durch die experte Führung eines spirituellen Meisters auf die transzendentale Stufe des hingebungsvollen Dienstes kommt. Nicht? Von jeder, indem man seine Natur in Krishnas Dienst stellt, ist man mehr als nur jemand, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist. Nicht? Man ist auch der tugendhafte Mensch ist noch in gewisser Weise konditioniert. Es geht da nicht vornehmlich um Krishna. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft, Unwissenheit, Leidenschaft und auch Reinheit, das sind materielle Erscheinungsweisen, geht es nicht um Krishna in erster Linie, sondern um in Leidenschaft geht es um die Erfüllung von Wünschen und in Tugend darum, glücklich zu sein, nicht ausgeglichen und harmonisch zu sein. Man wird bedingt dann durch dieses Glück, was man hat, durch die Lebensweise. Man versteht zum Beispiel, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft will man immer mehr haben. Zum Beispiel, also das kann auch, diese Erscheinungsweisen kommen auch ins hingebungsvolle Dienen. Man ist nicht zufrieden, einfach ein guter Devotee zu sein, also ein normales Devotee-Leben zu führen nach seinen Fähigkeiten. Man will großartig werden, berühmt werden, wenn man von der Erscheinungsweise der Leidenschaft ein großartiger Devotee beeinflusst ist. Nicht? Man möchte Anerkennung genießen. So, der Mensch, jetzt ist es jetzt sehr interessant, der Mensch, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist, ich will es mal nicht jetzt ich will jetzt mal das auf einer materiellen Ebene, also nicht in Bezug auf hingebungsvoller Dienst, der noch beeinflusst ist, sondern mal ganz einfaches, klare Beispiele. Ein Kapitalist wäre zum Beispiel ein typischer Kapitalist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Nicht immer mehr haben, je mehr ich habe, desto besser. Ich hatte mal gehört in einer Vorlesung, dass es in Amerika jetzt, da kann man so kleine, so große Räume mieten, so kleinere Hallen, wenn man so will, um die Sachen, die man hat, da reinzustellen. Das ist Kapitalismus, nicht? Je mehr du hast, desto glücklicher bist. Es passt schon gar nicht mehr ins Haus rein, macht nichts, jetzt mieten wir eine Halle. Nicht? Da passt es rein und da gehen wir da durch und da haben wir es. Das wäre also die Erscheinungsweise der Leidenschaft. So in der Erscheinungsweise der Tugend versteht man, also je weniger ich habe, desto glücklicher werde ich eigentlich. Das ist klar, weil ich mich brauche mich nicht darum zu kümmern. Ich bin nicht immer verstrickt und immer abgelenkt. Das ist ja eine unglaubliche, nicht? So, aber da geht es nicht darum, um Krishna Madana Manohara. Man sagt nicht auf diese Stufe notwendige Fall, ich muss jetzt Krishna dienen, dann ist das Dilemma der bedingten Seele beendet. Es geht immer noch um das Ich und mein Konzept, das uns an diese materielle Welt bindet, das materielle Konzept des Lebens. So, durch die erfahrene Führung kommt man in die Erscheinungsweise transzendiert man die und kommt auf die Ebene der Tugend. Und dann ist man zum Beispiel, hat man große Freude, Lakshmi zu Krishna zu geben. Man will damit wirklich, das ist ein Gefühl, man will, nimm. Da gibt es einen Devotee in Mayapur, ein sehr nicer Devotee, Radhapat heißt der. Vielleicht kennt ihr das, kennt ihr den? Der ist so vermögend. Der hat jetzt das Lakshmi bereitgestellt für diesen zweiten, parallel zum ersten längsten Guesthouse. Da wird jetzt ein zweites noch gebaut. Der gibt laufend Lakshmi für die Russland-Mission aus und hat jetzt 50 Sets von wunderschönen Gonitai-Dedis für den Osten, der sich öffnet, gespendet. Der ist, wenn man den sieht, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt, das muss ein unglaubliches Genie sein, was Lakshmi betrifft. Der ist immer reich und das geht immer blühender und blühender bei ihm. Aber der läuft den Vaishnavas nach und stellt ihm das Lakshmi in die Tasche. Das ist seine Ekstase. Das ist seine Freude. Nicht? Der ist also nicht, dem geht es wirklich nicht, der ist nicht, das ist eine Tätigkeit, die zu Krishnas Freude und der Freude dabei, der die Devotees ausführt. So, du kannst dieser Ausspruch, du musst zumindest auf die Erscheinungsweise der Tugend heißen, also zumindest, wenn du natürlich gleich auf die transzendentale Natur kommst. Nun gibt es jedoch eine Problematik hier. Wenn der Devotee, sagen wir mal, er sagt, gut, ich stelle meine Natur ganz und gar in Krishnas Dienst und so werde ich einfach auf der transzendentalen Stufe sein und brauche mich nicht um die Erscheinungsweise der Tugend zu kümmern. No problem for me. Die Sache ist, dass es dass das auch nicht so ist. Wenn wir nämlich, wir sind ja noch nicht auf der Stufe der reinen Hingabe zu Krishna, einfach dadurch, dass wir unsere Natur in Krishnas Dienst stellen. Und so kann es sehr leicht vorkommen, dass wir immer wieder von dieser Stufe herunterfallen und dann plötzlich in Leidenschaft und Unwissenheit handeln. Ihr wisst, hingebungsvoller Dienst kann ja beeinflusst werden von diesen Erscheinungsweisen. Nicht? Zum Beispiel etwas, worunter wir sehr leiden, ist die Problematik des Neides. Das ist ein Einfluss der Unwissenheit. Neid ist eine völlig unwissende Tätigkeit. Wenn Krishna zufrieden ist durch den anderen Devotees, geht ja um die Zufriedenstellung Krishna, das ist doch super, dass Ramapriya so viele Bücher verteilt hat. Ich brauche doch nicht, also ich will jetzt keinen Namen mehr, dass so und so Krishna das so viele Bücher verteilt hat. Das ist doch gut. Krishna wird jetzt zufriedengestellt. Fantastisch. Es geht doch nicht um mich, dass ich jetzt auch genauso viel oder mindestens doppelt so viel verteilen muss. In Bezug zu diesem Devotee. Ich mag vielleicht für mich sagen, ich möchte mehr Bücher verteilen. Das ist okay. Aber nicht, dass wir neidisch werden auf den, der mehr verteilt als uns. Das ist sehr unwissend. Das ist ein Problem, was wir kennen in einer Vaishnava-Kommunität, wo wir so eng nebeneinander sind, dass wir sogar wissen, wie einer schnarcht, in welcher Tonhöhe. Also wir sind ja sehr privat miteinander zusammen. Nicht? Also deswegen müssen wir uns schon darauf Sorge tragen, dass wir die Erscheinungsweise, dass wir zumindest einige Prinzipien einbehalten, die uns dahin bringen, früh aufzustehen zum Beispiel. Das ist eben sehr wichtig. Versteht ihr? Dann nehmen wir die Erscheinungsweise der Tugend. Morgenstunde hat die Brahma Muhurta im Munde. Nicht? Nehmen wir die Erscheinungsweise der Tugend als ein Sprungbrett, um leichter in die spirituelle Welt zu kommen. Wenn du aber morgens rastest und zu einer anderen Zeit anfängst zu chanten, dann geht es nicht so leicht für dich. Das wissen wir alle. Nicht? Deswegen auch für jemand, der bestimmte Naturen hat, die vielleicht den anderen Erscheinungsweisen zugetan sind. Damit du dein Krishna-Bewusstsein halten kannst, brauchst du dafür ein paar tugendhafte Tätigkeiten. Wir reden ja jetzt nicht davon, dass jemand jetzt total seine Natur umkehren muss, aber dass er sich an ein paar Regeln der Sauberkeit zum Beispiel halten muss. Dass du jeder Tages- und Nachtzeit isst und einen Apfel im Mund hast und eine Pizza dazu. Nicht? Das wird nicht förderlich sein. Du wirst mit gerundeten Bauch in der Ecke liegen und aggressiv riechen. Nicht? Das ist Hare Krishna. Sehr nice Frage, meine Manuel. Zum Beispiel müssen wir die Wahrheit sprechen. Das ist auch eine tugendhafte Sache. Wenn wir mal lügen, wird unser Geist verunreinigt. Also, das ist nur als Beispiel. Ich sage ja nicht, dass das irgendjemand macht, aber das ist wichtig. Im Grunde genommen, jeder, der sich an das Programm hält, was Prabhupada gegeben hat, wird trotz seiner Natur, wird auf eine gesunde Grundlage kommen in seinem Leben und einfach von da aus mit großer Leichtigkeit vorankommen. In dem Programm ist alles drin, was uns Prabhupada gegeben hat, unsere Sadhana. Ram Priya Prabhu. Stimmt, Matas mit hier Dhyanam Apohanam Cha. Mhm.
Kann man auch sagen, dass Intelligenz nicht verdient ist, kann man
Well, könntest du sagen, genau wie der Sonnenschein, der ist nicht verschieden von der Sonne auf der einen Seite, aber dann doch wieder verschieden. Das habe ich noch nie gehört. Ich würde sagen, genauso wie man Kontakt hat durch den Sonnenschein mit der Sonne, so hat man Kontakt, wenn man die Intelligenz von der Überseele bekommt, mit der Überseele. Nicht? Man hat die Überseele erreicht. Wenn man spirituelle Intelligenz bekommt, die Überseele gibt ja aber auch, wenn man es unbedingt will, materielle Intelligenz, um materielle Tätigkeiten auszuführen. So ist es sicherer, das zu formulieren. Prabhupada sagt in Englisch, die Intelligence, the form direction, ist die Direktion der Überseele, die Lenkung der Überseele. Und wenn du diese Lenkung erfährst, hast du die Überseele erreicht. So würde ich das ausdrücken. Aber ich habe noch nie gehört, dass diese Intelligenz in dem Sinne identisch ist. Natürlich könntest du auch wieder auf einer anderen Ebene, sehen wir, wir haben diese Achintya Beda Abeda Tattva Philosophie. Da heißt es auch, ich bin die Intelligenz. Im 10. Kanto, ich bin die Intelligenz. Sogar unter den Frauen heißt es, ich bin die Intelligenz, Keuschheit, Tugend, solche Eigenschaften unter den Frauen. Das ist Krishna. So die Intelligenz im Intelligenten, das ist die auch Krishna. So wie die Sonne eins ist, mit allem und doch verschieden. Also doch, dieses Beispiel, doch, jetzt haben wir es endlich. Sorry, ich bin noch ein bisschen, bin noch nicht auf der, so ganz auf der Höhe. Nach diesem Inder Jamashtami, das sind immer hart. Ich war noch so nicht da. Ich bin die Intelligenz in den Intelligenten. Er ist gleichzeitig eins, aber doch verschieden. Für uns ist es sicherer anzunehmen, die auf den, wir sind der Madhva Sampradaya. Madhva wurde geboren mit zwei Fingern, zwei. Wir betonen mehr das, diesen Aspekt, dass es verschieden ist. Gut. Thomas, du hast noch eine letzte Frage? Ja. Stimmt. Ja. Sex? Nein. In dem Alter? So in Maya. Ja. Ich habe hierzu ein total interessantes Zitat von Srila Prabhupada. Und weil das so ein Nektar-Zitat ist, möchte ich das gerne in der Urfassung vorlesen, damit wir das genau richtig kriegen. So, ich muss jetzt mal sehen, wer von euch hier. Hari Mukha, du bist. Oder hier, Gurgopal, hol doch meine lila Kiste, meinen lila Pappkarton, meine Pappschachtel. In meiner lila Pappschachtel ist es drin. Das Zitat. Ich werde gleich da was zu sagen. Ich möchte es mit dem Zitat beantworten. Habt ihr, bis die lila Pappschachtel eingetroffen ist, noch eine andere Frage? Ja, Naraini? Ja. 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 Das ist natürlich nur. Also, so geht es jemandem, der keine Zeit hat, seine schriftlichen Angelegenheiten zu machen. Bald wird hier ein Auto reinkommen mit meiner ganzen unerledigten Post und so weiter. Sisi go nitai ki jai. Danke. Das, was du jetzt sagst, ist, es ist nur intelligent, es ist strategisch nur gut, sich so zu verhalten, wie du es eben angedeutet hast. Nämlich, dass man alle Möglichkeiten einbezieht und somit es so ausdrückt, dass man also nicht gefangen wird, also dass man alle Möglichkeiten, auch dass das sozusagen dann rauskommt, dass man dann immer noch einen doppelten Boden hat. Das ist ein strategischer Punkt. Oh, Krishna. Das ist aber noch nicht unbedingt ein Punkt mit der Wahrhaftigkeit, sondern nur gute Strategie. Wir wollen jetzt aber uns in diesem. Oh, oh, oh. Doch, das habe ich ja. Es ist, ich hab's. Das ist so nice, also ihr werdet da. Aha, hier wird es sein. Ah, yes, here have it. I'm sorry. Jetzt werdet ihr das Zitat des eures Lebens wahrscheinlich hören. Auf Seite 190. Ah, hier, das ist ja alles nach den obigen Nummern. So. Es geht also um sowohl Bhakta Thomas als auch Narayanis Frage nach der Wahrhaftigkeit in der Buchverteilung oder beim Predigen. Ja, deine Frage, dass du auch richtig bist, das ist bessere Strategie, so zu machen. Aber es geht jetzt, der Kernpunkt ist nicht beantwortet. Hier ist ein Brief. Die Art von Lüge, die du gesprochen hast, wo du dem Apartment, also dem Department Manager, wahrscheinlich von einem Kaufhaus, gesagt hast, ja, wir haben die Erlaubnis hier zu verteilen, diese Art von Lüge ist nicht schädlich. Die höchste Entwicklung des Krishna-bewussten Verständnisses ist, wenn wir in der Lage sind, jedem die Wahrheit zu geben, auf eine solche Weise, dass er positiv berührt ist. Wenn die Menschen es lieben, also wenn die Menschen bewegt werden können, indem sie solche Dinge hören, wir haben die Erlaubnis hier zu verteilen, wenn sie dann bewegt können, Spenden zu geben, ist da nichts, kein Schaden. Sie werden nämlich dadurch bewegt, etwas zu kaufen. Also die Bücher. Ich kann mich erinnern, dass einige von meinen Gottbrüdern, wenn sie bettelten, oder einen reichen Mann um Geld fragten, dann sagten sie, dass mein Guru Maharaj für 12 Jahre allein im Wald gelebt hatte und nur sich von Tulsi-Blättern ernährt hatte. Ich konnte mich kaum zurückhalten vom Lachen, als ich solch eine Story hörte. Aber es war effektiv, um das Lakshmi zu bekommen und unserem Guru Maharaj zu geben, und er war erfreut durch dieses Geschenk. Die Idee ist also nicht so sehr, was du sagst, sondern wie du es sagst. Wenn du dies richtig verstehst, dann kannst du die Wahrheit sagen zu allen Zeiten auf sehr angenehme Art und Weise, entsprechend der Situation und des Hörers. Um diese Kunst zur Vollendung zu bringen, muss man Praxis haben. Praxis. So praktiziere das Predigen von diesem Verständnis und allmählich wirst du es mehr und mehr entwickeln. Es geht also nicht da, das ist jetzt ein unglaublich zweischneidiges Schwert. Was hier Prabhupada sagt, auch zu diesem Thema, was diese Kontroverse betrifft über die Techniken bei der Buchverteilung, du hast recht, wir müssen ehrlich sein. Jeder sollte unsere Mitglieder als ehrliche Mitglieder verehren. Wenn wir etwas tun, was die Gefühle der Öffentlichkeit vermindert und sie sich dann gegen unsere Bewegung stellt, ist das nicht gut. Wir sollen nicht unpopulär werden. Diese unehrlichen Methoden müssen gestoppt werden. Es schadet unseren Ruf über die gesamte Welt. Geld, was gesammelt wird für Food Relief, also heute sagen wir Food for Life, das muss dafür ausgegeben werden. Jeder Pfennig muss nach Indien geschickt werden. Versteht ihr? Es geht also darum, dass wir die Wahrheit sprechen, aber dass wir zur gleichen Zeit müssen wir sehen, dass wir Leute zum Krishna-Bewusstsein bringen durch eine
durch die angenehme Formulierung. Also die Tulasi-Essgeschichte ist noch in Ordnung. Und um das Ganze jetzt für den Sohn des Bauerns, Bhakta Thomas, in fassbare Sätze einzukleiden. Was deine Frage betrifft, sollte ein Gottgeweihter immer die Wahrheit unter allen Umständen sprechen, so ist die Antwort ja. Man sollte die Wahrheit sprechen. Doch ein qualifizierter Gottgeweihter wird die Wahrheit immer auf eine solche schmackhafte Art und Weise, für jeden schmackhaften Art und Weise sprechen, sodass es selbst für den Feind angenehm klingt. Das ist die Kunst, die Wahrheit zu sprechen. Ist es klar? Ja? Zu dem älteren Herrn, der immer noch nicht seine materiellen Wünsche aufgeben konnte, dem solltest du sagen, dies ist ein Buch über die wahre Ekstase der Liebe. Zum Beispiel. Und denke, wirklich, her damit! Aber es ist über wahre Liebe. Liebe auf einer Dimension, wie sie hier gar nicht bekannt ist, Opa. Zum Beispiel. Das wäre die Wahrheit, auf angenehme Art und Weise zu sprechen. Aber wenn du jetzt gleich mit SEX ankommst, diesem dreibuchstabigen Wort, das wäre vielleicht nicht so gut. Anyways, in diesem Falle, frag mal dein Sankirtan-Lieder, was er da sagen würde. Ich würde sagen, das geht doch. Die Ekstase der Liebe, da ist der Opa doch zufrieden, oder? Was? Müsste. Ja. So was kennst du noch gar nicht. Ja. Dann denken sie auch was. Oh ja. Ja, Liebesgeschichten zwischen Krishna und Radharani. Nicht so vielleicht. Das ist zu heilig. Das ist ja was ganz anderes. Auf einer ganz anderen Ebene. Nicht? Das ist, da ist Krishna, glaube ich, nicht zufrieden. Also das ist so ein bisschen zweischneidig, weil da ist wieder, es hilft, das Buch zu verteilen, aber anyways, vielleicht bin ich dazu, ich bin vielleicht zu konservativ, also das wäre mir too much, aber ich bin ja nicht der Standard für alle Dinge. Ja, 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 genau, genau. Vielleicht nicht ganz so direkt. Ja, Radha Krishna. Oh, nein, das kann man nicht so anfangen. Ja. Ja. Genau. Genau. Das ist die Kunst. Die musst du zur Vollkommenheit bringen. Und immer denken, Thomasius, dass du die bedingten Seelen in Krishnas Dienst beschäftigen willst. Dann gibt dir Krishna auch die richtige Intelligenz, wie du das kannst. Wenn du wirklich so bist, der muss jetzt das mitnehmen. Sonst ist er verloren. Das ist seine einzige Chance vielleicht. Interessantes Zitat mit der Tulsi-Ess-Geschichte, nicht? Also Tulsi-Ess-Geschichte. Gut, wir sind jetzt an ein natürliches Ende angekommen. Srila Prabhupada ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.